Thema Zungenreden auseinandersetzen. Und ich möchte, bevor wir das Thema biblisch behandeln, an den Anfang meine 15 Thesen zum Thema Sprachenreden in der Bibel einfach so mal hinstellen. Die Reformation hat ja begonnen mit 95 Thesen, bekanntlich am 31. Oktober 1517, aber das soll man nicht irgendwie falsch verstehen. Thesen sind einfach mal Behauptungen, und das war auch damals bei der Reformation so, die 95 Thesen waren Behauptungen, die Luther aufgestellt hatte, und darüber wollte er dann mit seinen Studenten diskutieren im Licht der Bibel. Also das sind einfach Behauptungen, ich habe bewusst kaum irgendwelche Bibelstellen hier erwähnt. Wir wollen nachher das Thema biblisch durcharbeiten und dann sehen wir, was von den Thesen noch übrig bleibt. Erste These. Bei der Gabe der Sprachenrede in der Bibel handelte es sich um eine übernatürliche Gabe von Gott. Das können wohl alle Christen akzeptieren. Zweitens, der Heilige Geist vermittelte die Fähigkeit zur Sprachbeherrschung und zur korrekten Aussprache. Hier könnte es schon Diskussionen geben. Drittens, beim Sprachenreden in der Bibel handelte es sich nicht um ein Gestammel oder um unartikulierte Laute, sondern um wirkliche Sprachen. Also mit Sprachen meine ich Sprachsysteme, die in sich geschlossen sind, ob es nun Menschensprachen sind oder Engelsprachen, das spielt überhaupt keine Rolle. Es sind einfach nicht irgendwelche unartikulierte Laute, sondern in sich geschlossene Sprachsysteme. Viertens, die Bezeichnung Zungenreden ist eine falsche Wiedergabe von englossais lalein. Korrekt muss man übersetzen mit Sprachenreden bzw. Fremdsprachenreden. Fünftens, die biblischen Sprachenredner beherrschten die jeweilige Fremdsprache aktiv, ohne sie jemals zuvor gelernt zu haben. Sechstens, auch der Akzent war jeweils korrekt, sodass die biblischen Sprachenredner selbst bestimmte Dialekte beherrschten. Siebtens, die biblischen Sprachenredner wirkten nicht als Medien. Ihr Bewusstsein war nicht eingeschränkt und ihr Verstand nicht ausgeschaltet. Achtens, die biblischen Sprachenredner waren sich daher auch immer dessen, was sie sagten, voll bewusst. Sie waren ja die Redenden mit Hilfe des Heiligen Geistes. Neuntens, die biblischen Sprachenredner waren beim Sprechen in einem nüchternen Zustand der völligen Selbstkontrolle. Zehntens, diese übernatürliche Sprachengabe sollte insbesondere dem Volk Israel bezeugen, dass mit Pfingsten, in Apostelgeschichte 2, ein neues Zeitalter, das Zeitalter der Mission, begonnen hat. Gott spricht nun nicht mehr lediglich in einer Sprache zu einem Volk, Hebräisch, sondern in vielen Sprachen zu allen Völkern. Elftens, die Sprachenrede hatte nur einen Sinn, wenn die Anwesenden den Inhalt verstehen konnten. Falls die Anwesenden die jeweilige Fremdsprache nicht verstanden, musste für Übersetzung gesorgt werden, weil das Phänomen an sich nicht erbaulich war. Zwölftens, nicht alle Christen der Anfangszeit konnten in Sprachen reden. sondern nur gewisse, die in Gottes souveräner Auswahl die Gabe bekommen hatten. 13. Es gab nur einen Typ von Sprachenrede in der Bibel. Bei der Sprachenrede von Apostelgeschichte 2 handelte es sich um dasselbe Phänomen wie in 1. Korinther 12 bis 14. Das darum, weil es Ausleger gibt, die sagen, das seien verschiedene Typen. Apostelgeschichte ist ein Typ von Sprachenrede, 1. Korinther 12 bis 14 ist etwas anderes. 14. Die biblische Sprachenrede sollte allmählich verklingen. Und im Gegensatz zu verschiedenen anderen Gaben nicht bis zur Wiederkunft Christi bleiben. Damit ist aber noch nichts gesagt über den Zeitpunkt des Verklingens. 15. Das heutzutage propagierte und von Tausenden praktizierte Zungenreden entspricht nicht dem biblischen Phänomen der Sprachenrede. Das ist natürlich ein hartes Stück, aber das hängt sehr eng zusammen mit der dritten These. Denn heute, was von Tausenden praktiziert wird, ist ein Gestammel oder unartikulierte Laute. Aber wenn wir dieses Thema durcharbeiten werden, hoffe ich zu zeigen, dass es immer wirkliche Sprachen und wirkliche Artikulation war. Gut, das sind einfach Behauptungen, so an den Anfang gestellt, und jetzt wollen wir das wirklich gründlich durcharbeiten und sehen, ob das wirklich einer Prüfung standhält. Es ist immer gut, wenn man ein biblisches Thema angeht, dass man sich alle verfügbaren Bibelstellen zum Thema versammelt, zusammenbringt, um dadurch dann wirklich einen Überblick zu bekommen. Im Fall von unserem Thema gibt es nur 6 Stellen in der Bibel. Das macht das Thema eigentlich von dem her etwas einfach. Nur 6 Stellen. Also den Überblick werden wir eigentlich recht bald bekommen. Und zwar so, eine Stelle nur im Alten Testament und 5 Stellen im Neuen Testament. Jesaja 28, 11 und 12. Gott spricht hier, ja, durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache wird er, Gott, zu diesem Volk reden. Er, der zu ihnen sprach, dies ist die Ruhe, schaffet Ruhe dem Ermüdeten und dies die Erquickung. Aber sie wollten nicht hören. Der Ausdruck stammelnde Lippen, muss ich vielleicht erklären. Lippen, das hebräische Wort Safa, ist ein normaler Ausdruck für eine Sprache. Genauso wie das hebräische Wort Lashon, das Zunge heißt. Lippe, Zunge, das sind die Wörter für Sprachen. Hier wird gesprochen über stammelnde Lippen. Eine übliche Bezeichnung für Fremdsprachen. Wenn man zum ersten Mal eine Sprache hört, die man noch nie gehört hat, hat man das Gefühl, die Leute babbeln. Ich war vor kurzem an einem Tamilentreffen für einen Vortrag. Das ist unglaublich, wie die reden. Also da versteht man diesen Ausdruck stammelnde Lippen sehr gut. Und das wird auch noch bestätigt, denn diese Stelle wird im Neuen Testament zitiert von dem Apostel Paulus in 1. Korinther 14. Und das macht auch deutlich, viel deutlicher, worum es eigentlich hier geht. Also in Verbindung mit dem Thema Sprachenreden, 1. Korinther 14, kommt das Zitat aus Jesaja in Vers 21. Es steht in dem Gesetz geschrieben: Ich will in anderen Sprachen und durch andere Lippen zu diesem Volk reden. Und auch also werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Und dann erklärt der Apostel Paulus weiter, daher sind die Sprachen zu einem Zeichen nicht den Glaubenden, sondern den Ungläubigen. Also wir sehen, der Wortlaut des Zitats ist ein bisschen anders als im Hebräischen, weil hier im Neuen Testament eine griechische Übersetzung zitiert wird von dem hebräischen Text in Jesaja. Übrigens sagt Paulus, es steht in dem Gesetz geschrieben, aber Jesaja steht ja in den Propheten, würde man sagen. Nun, der hebräische Ausdruck Torah, Gesetz, wird verschieden gebraucht. Im engeren Sinn für das Gesetz vom Sinai. Etwas weiter, in einem weiteren Sinn, für alle fünf Bücher Mose. Und in einem noch weiteren Sinn für das ganze Alte Testament. Darum wird eben hier das Gesetz in diesem weitesten Sinn zitiert mit Jesaja. Gott kündigt also alttestamentlich an, er werde einmal durch fremde Sprachen zu Israel sprechen. Aber leider werden sie auch dann nicht auf ihn hören. Und die Auslegung des Heiligen Geistes in 1. Korinther 14, 22 ist die, wegen dieser Aussage in Jesaja können wir sagen, die Sprachen sind ein Zeichen für solche, die nicht glauben. Gut, das mal einfach so als Feststellung. Dann gehen wir zu Markus 16, Vers 15. Im Zusammenhang geht es um den Auferstandenen, Jesus Christus am dritten Tag auferstanden aus den Toten. Er spricht zu den 11 Aposteln und sagt ihnen ab Vers 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, welche glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufnehmen. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, so wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber gingen aus und predigten allenthalben, indem der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte durch die darauf folgenden Zeichen. Also, diese Stelle können wir einfach so zusammenfassen. Ankündigung des Sprachenredens durch den Herrn Jesus. Das Sprachenreden soll jetzt dann kommen. Wir gehen weiter in der Heilsgeschichte, in der richtigen Reihenfolge, zeitlichen Reihenfolge und kommen zur Erfüllung, zur ersten Erfüllung in Apostelgeschichte 2. Ich lese da ein paar Verse aus Kapitel 2, Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Winde, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation, derer sie unter dem Himmel sind. Als sich aber das Gerücht hiervon verbreitete, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne in seiner eigenen Mundart, griechisch Dialektos, sie reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und verwunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie? Ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind. Parther, Persien, und Meder, das Gebiet der Kurden, und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien, Irak, Syrien und von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Türkei, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als Proselyten, Kreter und Araber, wie hören wir sie die großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Petrus aber mit den Elfen aufstehend erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnet, dies sei euch kund und nehmet zu Ohren meine Worte, denn diese sind nicht trunken, wie ihr meinet, denn es ist die dritte Stunde des Tages, also erst 9 Uhr morgens. Da trinkt man höchstens Kaffee und nimmt ein bisschen Gipfeli. Also wenigstens heute machen wir es so. Denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und so weiter. Also hier finden wir die Erfüllung der Prophetie über fremde Sprachen in Jesaja 28 und Markus 16. Und wir haben hier übrigens genau die Situation, Gott spricht durch fremde Sprachen zu Israel. Denn wir haben hier das Pfingstfest, das Shavuot-Fest, das war ein jüdisches Fest, und da musste man laut der Tora nach Jerusalem zum Tempel kommen. 3 Feste im Jahr gab es, wo alle Männlichen, man hat das dann so festgelegt, ab 13, Jungs ab 13, die müssen mitmachen, nach Jerusalem kommen. Frauen waren nicht verpflichtet, weil sie eben mit den Kindern oft nicht so flexibel sind. Das ist der Grund, aber schon erwünscht. Gott nimmt Rücksicht auf Familie und Kindererziehung. Also, 3-mal im Jahr, nämlich an Pessach, Passa, Shavuot, Pfingsten und Sukkot, Laubhüttenfest im Herbst, musste man nach Jerusalem kommen. Und da kamen sie eben oft auch von weit her aus der ganzen damaligen Welt nach Jerusalem. Und diese Auslandjuden hörten nun plötzlich die Botschaft Gottes in den Sprachen, von woher sie kamen. Und zwar haben wir gesehen, sogar in ihren Dialekten. 2-mal haben wir das Wort Mundart gefunden. Also, Erfüllung. Übrigens, 3000 sind zum Glauben gekommen. Aber wenn man damit rechnet, dass es eben Hunderttausende gab, damals in Jerusalem, dann war das nur ein kleiner Rest, der glaubte. Die große Masse kam nicht zum Glauben. Gut, ich meine, 3000 ist schon nicht schlecht. Aber ich will damit sagen, das Volk Israel als Volk ist nicht einfach umgekehrt und hat rechts und kehrt gemacht. So hat sich Jesaja erfüllt, ich will zu dieser Nation sprechen in anderen Sprachen und auch also werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Dann ein nächstes Ereignis, Apostelgeschichte 10. Der Zusammenhang ist ganz wichtig. In Apostelgeschichte 10 kommt ein römischer Hauptmann, der gottesfürchtig war, zum Glauben an Jesus als den Messias. Also ein Nicht-Jude, der überhaupt kein jüdisches Blut hatte, wird gläubig an den Messias Jesus. Und zwar dadurch, dass Petrus zu ihm nach Hause kommt und bei ihm zu Hause Predigt. Und da lesen wir Apostelgeschichte 10, Vers 44. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus: Könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden in dem Namen des Herrn. Dann baten sie ihn, etliche Tage zu bleiben. Das war sehr ungewöhnlich, die ganze Sache. Petrus ist nämlich nie in seinem Leben in das Haus eines Nichtjuden gegangen. Nach rabbinischer Lehre war das auch verboten, denn dadurch kam man in Gefahr, dass man plötzlich unreine Dinge essen musste und so weiter. Also mit denen gar keinen Kontakt haben, gar nicht ins Haus gehen. Und Gott musste durch eine Vision Petrus überzeugen, dass er gehen soll zu Cornelius. Also schon das war ein gewaltiger Schritt, zu diesen Nichtjuden überhaupt nach Hause zu gehen. Und die werden sofort gläubig, wenn sie das Evangelium hören. Bekommen sofort den Heiligen Geist und beginnen auch in Sprachen zu reden und Gott erheben. Und diese gläubigen Juden, die mit Petrus gekommen waren, die gerieten außer sich. Man konnte nämlich damals gar nicht glauben, dass diese Nichtjuden, dass die von Gott einfach so akzeptiert werden und den Heiligen Geist bekommen, ohne dass sie zuerst durch ein Taufbad Juden würden. Aber die merkten, die haben den Heiligen Geist bekommen, sind gar nicht getauft worden. Und im Gegensatz dazu, in Apostelgeschichte 2, an Pfingsten, da mussten ja die Juden zuerst sich bekehren, taufen lassen und dann bekamen sie den Heiligen Geist. Das steht so in Apostelgeschichte 2, 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, also bekennt eure Schuld, kehrt um, und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also die Reihenfolge ist klar: Buße, Taufe, Empfang des Heiligen Geistes. Und hier bei den Römern haben wir Buße und Glauben, noch während dem Hören des Evangeliums, Empfang des Heiligen Geistes und dann Taufe. Wird alles auf den Kopf gestellt, was man früher meinte, das sei Regel. Und warum? Weil Gott den Juden zeigen wollte, dass er die Nichtjuden akzeptiert, ohne dass sie ins Judentum übertreten müssen. Und dass es bei ihnen sogar noch einfacher geht als bei den Juden. Das war der Punkt. Bei den Samaritern, vielleicht auch zur der Vollständigkeit halber, die Samariter kommen ja zum Glauben in Apostelgeschichte 8. Und dort ging es so, die taten Buße und glaubten, sie wurden getauft und bekamen nicht den Heiligen Geist. Erst als Petrus und Johannes, die beiden Apostel von Jerusalem, kamen und ihnen die Hände aufgelegt haben, Handauflegung, dann bekamen sie viertens den Heiligen Geist. Grund: Die Samariter und die Juden waren zutiefst verfeindet. Hätten die Samariter einfach den Heiligen Geist so bekommen, hätte das die erste Kirchenspaltung gegeben. Denn die Samariter hätten sich gesagt: Wir sind Christen, für uns, wir haben mit den Juden aus Jerusalem überhaupt nichts zu tun. Die brauchen wir auch gar nicht. Aber nein, da mussten Petrus und Johannes kommen, Hände auflegen. Aus dem Judentum ist die Handauflegung sowieso etwas Wichtiges, Bekanntes. Die Smicha ist übrigens nicht einfach so Händchen auflegen, sondern aufdrücken. damit gewissermaßen die Person gibt das ganze Gewicht auf die andere Person über. So bei den Opfern. Der Schuldige überträgt seine Schuld auf das unschuldige Opfer zum Beispiel. Oder Mose drückt seine Hände auf den Kopf von Josua, 5. Mose 34, um seine ganze Autorität auf ihn zu übertragen. Er wird Nachfolger. Also Handauflegung gleich Identifikation. Die Samariter mussten sich identifizieren mit den gläubigen Juden und erst dann bestätigte Gott ihren Glauben mit der Gabe des Heiligen Geistes. Das sind also Spezialfälle. In Apostelgeschichte 10 ist der Normalfall geschehen, denn in Epheser 1, Vers 13 und 14 heißt es in diesem Lehrbrief, ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, nachdem ihr geglaubt habt. Das ist der Normalfall. Aber so haben wir diese drei Sonderfälle. Und das zeigt nun, Apostelgeschichte 10 ist ein ganz entscheidender Wendepunkt. Nichtjuden, Heiden, die gar kein jüdisches Blut hatten, die Samariter hatten ja immerhin noch ein bisschen israelitisches Blut von den 10 Stämmen, die nehmen das Evangelium an, werden Christen, ohne Juden zu werden, und sie sprechen in Sprachen. Also heilsgeschichtlich ein Wendepunkt. Apostelgeschichte 10 habe ich darum zusammengefasst, die Nationen nehmen das Evangelium an. Und wir kommen schon zur fünften Stelle, Apostelgeschichte 19. Paulus in Ephesus, in der Türkei, ich lese ab Vers 1. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die oberen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand etliche Jünger und sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist da ist. Und er sprach, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten, auf die Taufe Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm käme. Das ist an Jesus. Als sie es aber gehört hatten, wurden sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber insgesamt etwa 12 Männer. Wir haben hier einen hochinteressanten Fall. Johannes, Jünger. Jünger von Johannes dem Täufer. Die hatten sich damals taufen lassen, als Johannes der Täufer ankündigte, dass jetzt der Messias kommen wird. Sie haben Buße getan und sich bereit gemacht für den Messias, der kommen sollte, um zu herrschen. Nun, diese Johannesjünger trifft Paulus in der Türkei an und fragt ihnen, habt ihr den Heiligen Geist? Oh, das ist ganz etwas Neues für uns. Ist der Heilige Geist gekommen? Ist er ausgegossen worden? Und Paulus erklärt ihnen, das war vorbereitend, was Johannes der Täufer gemacht hatte. Man sollte glauben an den lebendigen Messias, der da unter ihnen ist. Aber jetzt ist es so, dieser Messias ist gekreuzigt worden. Und wieder auferstanden. Und er hat eine neue Taufe eingesetzt. Das ist die Taufe auf seinen Tod. Nach Römer 6. Wer sich also jetzt auf den Namen Jesu taufen lässt, der lässt sich auf einen gestorbenen und auferstandenen Messias taufen. Das war für sie neu. Also heilsgeschichtlich waren sie noch auf alttestamentlichem Fundament und traten jetzt über auf neutestamentlichen Boden. Und da kommt wieder das Zeichen der Sprachenrede. Also darum habe ich das zusammengefasst. Johannes Jünger werden Christen. Vom Alten Testament gehen sie über zum Neuen Testament. Deutlich ein heilsgeschichtlicher Wendepunkt. Und nun kommt die sechste Stelle und das ist die ausführlichste, wo wir am allermeisten Informationen finden über das Phänomen der Sprachenrede. Ich will jetzt nicht die drei Kapitel vorlesen. Das kann man zu Hause tun. Aber die Situation ist die, ein Brief an eine Gemeinde in Griechenland. Ganz neue Situation. Übrigens, Griechenland, Korinth war so, etwa 60% der Bevölkerung waren Sklaven. Also der große Teil dieser Stadt stammte aus der tiefsten Unterschicht. Was Paulus auch betont in 1. Korinther 1, seht auf eure Berufung, Brüder, nicht viele Edle, nicht viele Weise, sondern das, was nichts ist vor der Welt, das hat Gott auserwählt. Und diese Korinther kannten die Gabe der Sprachenrede, aber in ihren Gemeindezusammenkünften gab es einiges an Chaos. In jeder Beziehung. Die gingen miteinander vor Gericht, wenn sie Probleme hatten miteinander. Und die nahmen das Abendmahl ganz unwürdig, warteten nicht mal auf die anderen, sondern aßen alles weg. Also ganz schreckliche Zustände. Und auch in den Gemeindezusammenkünften selbst gab es sehr viel Verwirrung und Durcheinander. Und so finden wir diese Kapitel 12 bis 14 als Kapitel der Belehrung und Korrektur. Belehrung und Korrektur, das ist der Hintergrund. Und da wird sehr viel gesprochen über Sprachenrede. Jetzt, wenn wir so mal die Übersicht haben, als Bestandesaufnahme, ist noch Folgendes zu beachten. 1. Mose 2, da haben wir die Entstehung der menschlichen Sprache. Adam wurde am 6. Tag erschaffen, und zwar als ein Mensch mit voll ausgestatteter Sprachfähigkeit. Der hat also nicht wie ein Baby zuerst sprechen lernen müssen, zuerst lallen. Das ist übrigens eine sehr, sehr wichtige Phase, das Lallen. Es ist nämlich so, dass die Kinder, die ganz, ganz kleinen Babys, die können alle möglichen Laute produzieren. Und zwar alle Laute, die es in allen Sprachen der Welt gibt, im Prinzip. Die können das. Aber dann ist es so wichtig, dass die Eltern mit den kleinen Kindern sprechen. Mütter und Väter. Und dann hören sie eine Auswahl aus diesen vielleicht 600 Lauten, die es in allen Sprachen gibt. Die Bausteine der Sprachen. Und sie hören einen Teil davon, je nach Sprache, sagen wir 20, 30 bis 80, 90, 100 Laute. Aus diesen 600. Da hören sie also die immer wieder und dann merken sie, die sind unseren Eltern besonders wichtig. Und dann beginnen sie besonders diese Laute nachzuahmen und die anderen verlieren sich wieder. Und dadurch lernen sie dann die Muttersprache perfekt und ohne Akzent zu sprechen. Aber wenn sie dann älter sind und versuchen, eine Fremdsprache zu sprechen, dann haben sie so Mühe mit gewissen Lauten, das ist vorbei. Die Möglichkeit für alle Laute, die ist gegeben in ganz, ganz jüngsten Alter. Dort ist es ideal, um zu lernen. Aber nachher wird das ein bisschen schwieriger. Gut, also Adam musste das nicht mehr so lernen, sondern er ist erschaffen worden mit der Kenntnis eines ganzen Sprachsystems, mit der Kenntnis des ganzen Vokabulars, das er brauchte. Und er konnte sprechen und verstehen und sogar noch wortschöpferisch tätig sein. Er konnte nämlich allen Tieren Namen geben, also neue Wörter erfinden. Und zwar abgeleitet aus dem Sprachsystem, das er schon hatte. Das war also nicht reine Fantasie, sondern abgeleitet aus dem Sprachsystem. Nicht wahr, wenn man in uns im Deutschen neue Wörter erfinden musste für Dinge, die es früher nicht gegeben hatte. Sagen wir zum Beispiel Flugzeuge. Dann hat man nicht irgendwie ein neues Wort erfunden, wie, sagen wir, Dada. Sondern Flug, das hat zu tun mit Fliegen, und Zeug, eben weil es so ein Ding ist. Oder man nimmt Wörter aus anderen Sprachen, vorzugsweise aus Lateinisch oder Griechisch und macht neue Wörter. Aber wirklich Wörter erfinden, das tut man normalerweise nicht. Gut, also Adam war auch dazu fähig und sogar fähig zur Poesie. Er hat nämlich, als er Eva zum ersten Mal gesehen hatte, hat er gleich gedichtet. Ja, da hat Romantik begonnen. Gut, Gott ist also der Erschaffer der menschlichen Sprache. Das ist ganz wichtig. Es ist ein heidnisches Denken, das heute gelehrt wird an den Schulen. Alles hätte sich von selber entwickelt. Und damit schließlich auch die menschlichen Sprachen. Man stellt die Sprachen der Menschen hin als Erfindung des Menschen und verbindet darum menschliche Sprachen direkt mit Unvollkommenheit. Aber was wir sehen ist in der Bibel, Sprache ist Gottes Werk. Das ist ganz wichtig, denn in der Philosophie gibt es das Argument, die Bibel kann gar nicht Gottes Wort sein. Denn die Bibel ist in menschlichen Sprachen geschrieben worden, Hebräisch, Aramäisch und Griechisch. Und damit sind es unvollkommene Sprachen und unvollkommene Sprachen können gar nicht Gottes vollkommene Gedanken ausdrücken. So wird argumentiert. Aber wir müssen das Ganze umdrehen und zeigen, nein, die Sprache ist eine Erschaffung Gottes, ist Gottes Werk. Und darum hat Gott ein System geschaffen, mit dem alle seine Gedanken wirklich ausgedrückt werden können, sodass sie richtig und vollkommen sind. Gut, und dann kommt 1. Mose 11. Zunächst hatten wir ja nur eine Sprache. Welche das war, erfährt man am nächsten Bibelstudientag in Aarau im Juni. Muss ja auch noch Überraschung geben, oder? Aber was ist in 1. Mose 11 beim Turmbau von Babel geschehen? Gott hat die Sprache verwirrt. Aber verwirren heißt dort Folgendes. Gott hat den verschiedenen Familien und Stämmen hat er eine neue Sprache eingegeben. Und die konnten sie sofort unmittelbar beherrschen. Aber die ursprüngliche Sprache nicht mehr. Und immer nur eine. Und so kam es dann zur Zerstreuung und Bevölkerung der Welt. Aber auch dort ist es wichtig, die Sprachen sind Gottes Werk. Allerdings, Gott hat damals nicht diese über 6000 Sprachen geschaffen, die es heute gibt. Heute zählt man über 6000 Sprachen ohne Dialekte. Es wächst jedes Jahr ein bisschen die Zahl, weil man wieder neue Stämme entdeckt und damit auch neue Sprachen. Gut, was Gott geschaffen hat, das sind die Grundsprachen, aus denen dann durch Dialektbildung und so weiter neue Sprachen entstanden sind. Zum Beispiel aus dem Latein ist ja Französisch, Spanisch, Italienisch. Das sind im Grunde genommen eigentlich Dialekte, oder? Aber so weit entfernt voneinander, dass man nicht mehr Dialekte sagt, sondern Sprachen. Aber die haben nachweislich, das kann man mit schriftlichen Dokumenten nachweisen, einen gemeinsamen Ursprung. Aber was man nicht nachweisen kann, ist, dass alle Grundsprachen der Welt auf eine Sprache zurückgingen. Das kann man nicht. Man kann sie nur, man kann zum Beispiel die indogermanischen Sprachen, kann man auf eine oder mehrere Grundsprachen zurückführen, die semitischen Sprachen auf eine oder mehrere Grundsprachen, aber nicht alle Sprachen der Welt kann man auf eine zurückführen. Das bedeutet, Gott hat am Anfang verschiedene neue Sprachen nebeneinander erschaffen. Und von denen aus haben sich die über 6000 Sprachen von heute entwickelt. Aber auch da wieder eigentlich ein Sprachwunder, das Phänomen des Sprachenredens. Denn diese Menschen konnten plötzlich eine neue Sprache beherrschen. Sprachsystem und Vokabular. Wir kommen jetzt zum nächsten Punkt, sprachliche und exegetische, das heißt Auslegungshinweise. Zunächst zum Wort Glosse. Das bedeutet das im Neuen Testament eben vorkommt, im Grundtext, wenn es um Zungen oder Sprachenreden geht. Das Wort Glosse heißt Zunge als Organ. Also als Organ des Schmeckens und des Sprechens, und man kann auch andere Dinge damit machen. Dann haben wir eine zweite Bedeutung, Sprache oder Fremdsprache. Das ist wie auf Französisch, langue, man hat auch nur ein Wort für das Organ im Mund und für eine Sprache oder Fremdsprache, langue, oder Englisch tongues, tongue. Tongue, Zunge und Sprache. Jetzt haben wir als zweiten Punkt diese Wendung, glossais lalein, in Zungen sprechen. Oder glosse lalein, in einer Zunge sprechen. Aber das sollte man eben nicht übersetzen, Zunge, denn das weist ja hin aufs Organ, sondern es geht um eine Sprache, die gesprochen wird. Und wenn man nämlich übersetzt mit Zungenreden, dann weckt das irgendwie die Assoziation, das ist die Zunge wirbelt da irgendwie im Mund herum und bewirkt irgendwelche unartikulierte Laute. Das ist also eine falsche Konnotation, eine falsche Verbindung. Man sollte übersetzen, Fremdsprachen sprechen, dann weiß man, worum es geht. Hat also nichts zu tun mit Akrobatik der Zunge, sondern es geht darum, um ein Sprachsystem praktisch anzuwenden. Das ist die Erklärung zur These 4. Wichtig, Markus 16, Vers 17 spricht über neue Sprachen. Der Herr Jesus kündigte an, sie werden in neuen Sprachen reden. Jetzt gibt es die Auffassung, beim Sprachenreden handelt es sich um neue Sprachen, die es früher nicht gegeben hat. Also sicher nicht um menschliche Sprachen, die man bisher gesprochen hat. Nun ist das schön im Griechischen, da gibt es mehr als ein Wort für neu. Hier steht das Wort kainos und eben nicht neos. Neos meint etwas Neuartiges, etwas, das frisch gekommen ist. Würde der Herr sagen in neuen Sprachen mit Neos, dann wären es Sprachen, die es früher nicht gegeben hat. Aber Kainos heißt neu, in dem Sinn, dass es neu ist für die Sprechenden, aber nicht, dass das neu entstanden ist. Nicht neuartige Sprachen, sondern neu eben für die, die das sprechen werden. Dann Apostelgeschichte 2, Vers 8 und 11, da haben wir diese beiden Stellen gefunden, die von Mundart sprechen, Dialektos. Die Menschen, die da kommen aus aller Welt, sagen, wir hören sie in unserer eigenen Mundart, in unserem Dialekt oder in unseren Sprachen. Und das macht deutlich, es handelte sich damals um wirkliche gesprochene Sprachen, die existierten in der Welt, die durch die Jünger da in Apostelgeschichte 2 plötzlich beherrscht wurden. Und auch in Apostelgeschichte 10 handelt es sich um verständliche Sprache, denn die Juden, die mit Petrus gekommen waren, heißt es, gerieten außer sich, indem sie hörten, in Sprachen reden und Gott erheben. Also sie wussten bereits, was sie sagten. Es wird ja nicht gesagt, welche Sprache sie gesprochen haben. Aber es wäre denkbar, dass sie Hebräisch oder Aramäisch, das waren die typisch jüdischen Sprachen, gesprochen haben. Und die waren überwältigt, wie können Heiden, die doch nichts, keine Ahnung haben vom hebräischen Alten Testament, wie können die plötzlich Hebräisch beten oder Aramäisch beten? Also sie hörten sie in anderen Sprachen Gott erheben. Also die Anwesenden haben da etwas mitbekommen. Und auch in Apostelgeschichte 2 wird er ausdrücklich gesagt, wir hören wir sie die großen Taten Gottes reden. 2 Vers 11. Wie hören wir es, die großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Man hat also verstanden, was sie mit der Sprache als Botschaft rüberbringen konnten. Übrigens gibt es Ausleger, die sagen, Apostelgeschichte 2 war nicht ein Sprechwunder, sondern ein Hörwunder. Also das Wunder war nicht, dass die Jünger verschiedene Sprachen hätten sprechen können. Die haben einfach in ihrer Sprache gesprochen. Aber die Leute, die gekommen sind, die haben das automatisch in ihrer Sprache verstanden. Nun, das haben wir dann begründet mit, wie hören wir sie, die großen Taten Gottes, in unseren Sprachen reden. Aber man liest dann wirklich nicht genau. Denn Kapitel 2, Vers 4, dort heißt es ausdrücklich, und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also war es ganz klar, ein Sprechwunder. Und zum Ausdruck in Apostelgeschichte 2, Vers 4, der nächste Punkt auf dem Blatt. Der Heilige Geist bewirkte die korrekte Aussprache. Wir haben dort im Grundtext das Wort apophthengomai, aussprechen oder ansprechen. Es hat verschiedene Bedeutungen. Aber dieses Wort kann gebraucht werden, gerade mit Bezug auf den lautlichen, klanglichen Aspekt der Sprache. Ich habe darauf verwiesen, auf ein neueres sprachwissenschaftliches Lexikon zum griechischen Neuen Testament von Lau Naida, Greek English Lexikon, und er betont gerade diesen Bedeutungsaspekt von aphthengomai. Also aussprechen, prononcieren, das Wort prononcieren. Also der Heilige Geist hat ihnen die Aussprache, also die Prononcierung gegeben. Darum konnten sie sogar Dialekte sprechen. Es ist ja so, die Sprachen sind ja Barrieren zwischen den Völkern. Aber die kann man mit Übung und viel Arbeit kann man die überwinden. Aber der Dialekt ist vielleicht noch eine stärkere Barriere. Wo so nicht mal Fremdsprachige, die freuen sich, wenn jemand ihre Sprache spricht. Und die finden dann den Akzent oftmals charmant. Also wenigstens die Deutschschweizer finden das von den Welschen, aber nicht unbedingt umgekehrt. Aber man freut sich eigentlich, wenn jemand eine Fremdsprache spricht. Aber jetzt sagen wir, geht ein Zürcher ins Wallis. Und was ist der? Der ist nicht einfach so ohne Problem akzeptiert, sondern der ist ein Grüezi. Ja, das sind die Grüezi, die von Zürich. Die sagen immer Grüezi, wenn sie guten Tag sagen. Also die können auch nicht den Dialekt, normalerweise den Dialekt nicht genau übernehmen und darum bleibt eine Distanz. Also wenn man den Klang des Dialekts erreicht, dann kann man in eine Sprachgruppe oder eine Dialektgruppe kann man eindringen. Aber man schafft es normalerweise nicht und darum bleibt eine Barriere. Ein Zürcher im Wallis, der bleibt einfach jahrelang ein Grüezi. Aber hier haben wir, der Heilige Geist hat ihnen sogar die Fähigkeit gegeben, Dialekte zu sprechen und auch den lautlichen, klanglichen Aspekt der Sprache perfekt mitgegeben. Dann ein Hinweis zu 1. Korinther 13, Vers 1. Wir haben noch eine Minute. Wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimmel. Hier werden Engelsprachen erwähnt. Und es stellt sich die Frage, kann man jetzt ableiten, dass Sprachenreden auch Engelsprachen umfasste? Und davon mehr nach der Pause. Wir sind bei den Engelsprachen stehen geblieben. 1. Korinther 13, Vers 1 haben wir gelesen. Es ist die einzige Stelle, wo über Engelsprachen in der Bibel geredet wird, so ausdrücklich mit dem Ausdruck. Nun sieht man, das beginnt mit, wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel rede. Es ist in dem Sinn ein hypothetischer Zusammenhang. Wenn A stimmt, dann stimmt auch B. Das ist nach griechischer Grammatik die Form, die hier gebraucht wird. Aber ob A stimmt, darüber wird nichts gesagt. So kann man es in der Grammatik von Professor von Siebenthal nachlesen. Dieser Wenn-Dann-Fall hier. Wenn A stimmt, stimmt auch B. Aber ob A stimmt, das wird mal offen gelassen. Das heißt also, anhand dieser Stelle kann man sicher nicht die Lehre aufbauen, dass Sprachenreden oft mit Engelsprachen oder überhaupt mit Engelsprachen zu tun hätte. Er sagt einfach, wenn ich mit den Sprachen der Menschen spreche und gewissermaßen sogar der Engel, aber keine Liebe habe, dann bin ich nichts. Und auch nachher erwähnt er ja im Gleichen Dinge wie Vers 2, und wenn ich Prophezeiung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Nun, Paulus sagt gerade in Kapitel 13 später, dass wir nur stückweise erkennen. Also noch nicht alle Erkenntnis haben. Aber er sagt, wenn ich sogar alle Erkenntnis habe und keine Liebe, ja, was ist das schon wert? Also darum kann man nicht zu viel ableiten aus diesem ersten Vers mit den Engelsprachen, weil einfach darüber viel zu wenig gesagt wird und schon gar nichts Eindeutiges. Aber auch wenn es um Engelsprachen geht, dann muss man nicht denken, dass die Engel lallen, dass die etwa niedrigere Stufen von Sprachsystemen hätten als wir. Und wir sehen in der Bibel oft, wie Engel gekommen sind, die haben mit Daniel gesprochen, die haben mit Zacharias im Tempel gesprochen, Gabriel, der hat perfekt Hebräisch gekonnt, ja? Der Gabriel in Lukas 1. Also, die Engel konnten auch in den Sprachen der Menschen sprechen. Drum, also der Zusammenhang Sprachen der Engel und Lallen, das kann bestimmt nicht gemacht werden. Dann ein weiterer ganz grundsätzlicher Punkt. Sprachenreden hat nichts zu tun mit einem ekstatischen Zustand und einem eingeschränkten Bewusstsein. Denn das ist nicht christlich, unchristlich. 2. Timotheus 4, Vers 5, eine allgemeine Ermahnung von Paulus an Timotheus. Du aber sei nüchtern in allem. Leide Trübsal, tue das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Nun, du aber sei nüchtern. Hier steht im Griechischen das Wort Nepho. Das in dem Standardwörterbuch von Walter Bauer, griechisches Wörterbuch zum Neuen Testament, so erklärt wird, unter anderem. Nepho gleich. Frei sein von jeder geistigen und seelischen Trunkenheit, von Leidenschaft, Überstürzung, Verwirrnis, Exaltiertheit. Nun hatte Timotheus Alkoholprobleme. Garantiert nicht. Denn in 1. Timotheus 5 sagt Paulus ihm, dass er nicht mehr nur ein Wassertrinker sein soll, so wörtlich, nicht immer nur Wasser trinken soll, sondern wegen seines häufigen Unwohlseins und seines Magens soll er auch ab und zu ein wenig Wein nehmen. Als medizinisches Mittel. Und nun im 2. Timotheusbrief sagt Paulus, du aber sei nüchtern in allem. Das ist eine sehr umfassende Beschreibung, wie der Verfassungszustand des Bewusstseins des Christen sein soll. Frei von jeder geistigen und seelischen Trunkenheit. Allerdings große Freude ist biblisch. Das natürlich, das hat nichts damit zu tun, dass wenn man darauf Betonung legt, dass dann Freude keinen Platz hätte. Psalm 101, dienet dem Herrn, 100 Vers 1, dienet dem Herrn mit Freuden, kommet in seine Vorhöfe mit Frohlocken. Aber das hat auch nichts zu tun mit geistiger und seelischer Trunkenheit und Ekstase. Philipper 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn allezeit. Das ist auch ganz grundsätzlich für das Innere des Christen. Aber schauen wir weiter, im Neuen Testament wird 11-mal zur Nüchternheit aufgerufen. Ich habe hier alle Stellen ab 1. Korinther bis 1. Petrus aufgeführt. Das ist schon interessant. Offensichtlich war ein Bedarf da, dass die Christen zur Nüchternheit aufgerufen wurden. Oder verwandt. Es gibt das gleiche Wort Nepho, noch mit anderer Vorsilbe und so. Also aus der gleichen Wortfamilie. Ja? Immer mit der Bedeutung. Frei sein von geistiger und seelischer Trunkenheit. Und ganz interessant noch 1. Petrus 4, Vers 5. Dort wird es gesagt, seid nüchtern zu den Gebeten. In Verbindung mit dem Gebet wird zur Nüchternheit aufgerufen. Aber ich habe den falschen Vers angegeben. Das ist nämlich Vers 7. Das kann es mal geben. 1. Petrus 4, Vers 7, nicht Vers 5. Sonst findet man es dann einfach nicht. Und noch ein Schreibfehler, den man auf dem Platz korrigieren kann. Ich hatte bei sprachliche und exegetische Hinweise, Punkt 1, Glossa soll das heißen, Zunge, nicht Glosse, das wäre der Dativ, Glossa. Ja. Nun, wir gehen weiter. Das Neue Testament ruft 14 Mal auf mit dem Ausdruck wachet. 14 Mal wachet. Nun, das zeigt uns, dass Christentum nichts zu tun hat mit Passivität des Geistes, sondern vielmehr mit Aktivität, widerstehet, kämpft, widerstehet dem Teufel, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, aktiv. Auch das Gebet ist aktiv ein Kampf. Und das Gegenteil finden wir gerade in den östlichen Religionen. Meditation, Traumreisen, Trance, Yoga, autogenes Training, Rockmusik, Drogen und so weiter. Dinge, die in unserer Zeit modern geworden sind, in unserer Gesellschaft, die den Zeitgeist prägen. Das ist der Zeitgeist. Und Römer 12 sagt, dass wir in unserem Denken verwandelt werden sollen, nicht dem Zeitgeist angepasst sein sollen. Also das ist auch in diesem Bereich ganz wichtig. Sobald es geht um Passivität des Geistes, hat das nichts zu tun mit Christentum. Oft wird ja Passivität des Geistes und solche Methoden, die ich erwähnt habe, verbunden mit dem Argument, es geht um Entspannung. Und in einer stressgeplagten Zeit braucht man Entspannung. Aber es gibt verschiedene Arten von Entspannung. Man kann entspannen, indem man den Geist ausschaltet, reduziert, das Bewusstsein einschränkt. Gut. Aber man kann auch entspannen, indem man ganz andere Aktivitäten macht. Anstatt immer nur vor dem PC sitzen, in den Wald gehen und spazieren mit den Kindern. Oder ohne Kinder. Oder mit der Frau. Also wichtig ist, Ferien ist ja auch nicht einfach Passivität, dass man entspannen kann, sondern ganz andere Dinge machen und dadurch werden auch ganz andere Hirnteile stärker beansprucht. Und das ist eben wichtig. Also nicht den Geist auslöschen, aber andere Dinge machen. Abwechslung, das ist ganz wichtig. Und uns wird das heute so präsentiert, ja, wenn man entspannen will, dann muss man eben autogenes Training machen und so weiter. Das stimmt nicht. Wir haben ganz uralte, jahrhundertealte, jahrtausendealte Alternativen. Ja? Entspannung brauchen wir, sicher. Jetzt zu 1. Korinther 14. Da geht es oft um das Thema Erbauung. Und Erbauung durch das Sprachenreden. Es wird allgemein gesagt, 1. Korinther 14, Vers 2. Vers 4 meine ich. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Nun gibt es aber in Korinth ein Problem. Wenn keine fremdsprachigen Leute da waren, zum Beispiel keine Arabisch sprechenden in Korinth, und wenn also diese Fremdsprachen dann nicht verstanden wurden, so gab es keine Erbauung. Die Erbauung ist nur möglich, wenn der Inhalt des Gesagten rübergebracht wird. Das ist also ganz wesentlich. Und darum wird in 1. Korinther 14 gesagt, dass in dem Fall, wenn die Sprache nicht verstanden wurde von den Anwesenden, Auslegung absolut notwendig war. 14, Vers 5. Ich wollte aber, dass ihr alle in Sprachen redetet, vielmehr aber, dass ihr weissaget. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslege, auf dass die Gemeinde Erbauung empfange. Das ist das Wort diermenoio, übersetzen, auslegen, deuten, erklären. Sogar noch mit verstärkter Vorsilbe. Nicht nur hermeneuio, übersetzen, sondern diermenoio, noch stärker. Voll übersetzen, voll auslegen, voll deuten, voll erklären. Und daraus folgen wir. Nicht das Sprachphänomen, das übernatürliche Ereignis an sich, sondern allein die dadurch übertragene Botschaft war erbauend. Und wenn ich schreibe Botschaft, dann kann es auch ein Gebet sein, das sich an Gott richtet. Aber der Inhalt, das, was gesagt wird, das ist es, was erbaut. Ein Beispiel. Die Psalmen sind auf Hebräisch vom Heiligen Geist inspiriert worden. Da haben wir wirklich die Sprache des Heiligen Geistes. Und es gibt auch gute Argumente, jetzt nehme ich es halt doch vorweg, wegen Juni, dass ein Urhebräisch die Ursprache war. Denn man kann nämlich all die Namen von Adam bis auf Noah kann man vom Hebräischen her erklären. Die vorsintflutlichen Namen. Gut, Hebräisch. Sind die Psalmen in der Sprache des Heiligen Geistes inspiriert. Jetzt könnte man doch, wer nicht Hebräisch lesen kann, dem könnte man doch ganz einfach den hebräischen Text in deutschen Buchstaben umschreiben und jeder könnte zu Hause die Psalmen beten und lesen auf Hebräisch. Da könnte man beginnen mit Psalm 1, Ashrei ha'ish, Asher lo halach be'atzat rasha'im, uve derech hata'im lo amad uve moshav letzim lo yashav. Ki im betorat Adonai heftzo, vayehege betorato yomam velayla. Und so weiter. Das ist doch wunderbar, oder? Und was bringt's? Nichts. Es ist einfach mal interessant zu hören, wie die Bibel in der Ursprache klingt und den Rhythmus, den es da drin gibt und so weiter. Aber es ist erst dann von Erbauung, wenn wir wissen, was es heißt, glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rate der Gesetzlosen, der nicht steht auf dem Wege der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitze der Spötter, sondern seine Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber sinnt Tag und Nacht. Ja, dann bekommt es Bedeutung. Also dass die Sprache, der Sprachklang an sich bringt nicht die Erbauung und das Phänomen des Sprechens, sondern das, was rübergebracht wird. Aber wichtig ist, in den heidnischen Religionen spielt Sprachklang und Sprachmagie eine große Rolle. Dass also den Wörtern selber wird eine göttliche Macht zugeschrieben. Das ist wichtig in der Magie. Ist wichtig in der Meditation, im Hinduismus, mit den Mantras. Ist nicht wichtig, dass man weiß, was die Mantras bedeutet, aber dass man sie so viel wie möglich wiederholt. Oder es gibt Muslime, die können nicht Arabisch und können große Teile des Koran auswendig auf Arabisch. Und das wird als das Wichtige angeschaut. Der Klang des Koran-Arabischen, das ist es, was wichtig ist. Die Wörter selber, die haben in sich schon eine Macht. Und das ist eigentlich Aberglaube. Es ist also nicht die Sprache, der Klang, sondern die Botschaft, die rüberkommen muss. Nun, aber bleibt man eigentlich auf der gleichen Ebene, wenn man sagt, ich spreche in Zungen, ich verstehe zwar nicht, was ich da genau sage, die Laute und so, aber es bringt mir Erbauung. Ja halt, aber dann müssten doch auch die zuhören, Erbauung bekommen, wenn sie sehen, was der Heilige Geist da wirkt. Nein, aber sie werden erst erbaut, wenn es rüberkommt. Sie brauchen Auslegung. Aber es heißt nie von dem Sprecher, dass er Auslegung braucht. Sondern von ihm heißt es, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Vers 4. Aber die Gemeinde ist nicht erbaut, sie braucht Übersetzung, sie braucht Erklärung. Wir gehen weiter. Jetzt kommt Vers 17, vielleicht möchte ich noch erwähnen, denn du Dank sagst wohl gut, aber der andere wird nicht erbaut. Das ist ein schönes Gebet, das du sprichst, aber der andere hat nichts davon. Er versteht es nicht. Aber Paulus sagt nicht, du verstehst es nicht, du der Sprechende, der andere nicht. Oder schon Vers 16, sonst, wenn du mit dem Geist preisen wirst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung? Da er nicht weiß, was du sagst. Also der zuhört, kann nicht mal am Schluss Amen sagen. Und Amen heißt, so ist es, so sei es. Das soll man sprechen, wenn jemand betet und man ist einverstanden, soll man sagen Amen. Es ist heute modern, dass man nicht mehr Amen sagt unbedingt, sondern erst ganz, ganz, ganz am Schluss, nach vielen Gebeten. Nein, das Einzelgebet wird mit Amen bestätigt. Aber Paulus sagt, wenn du in einer Sprache sprichst, der andere versteht es nicht, kann er nicht mal Amen sagen. Aber er sagt nicht, du kannst nicht mal Amen sagen, wenn du fertig bist mit deiner Zungenrede. Ja? Doch, der Sprecher in Vers 4 weiß, was er sagt, denn er selber wird er erbaut. Und man wird nur durch den Inhalt erbaut. Aber die Gemeinde wird nicht erbaut, wenn sie die Sprache nicht versteht. Sobald sie übersetzt wird, wird sie erbaut. Also es ist das, was rübergebracht wird. Die Sprache ist ein Mittel, ein Transportmittel, das eine Botschaft rüberbringt. Und das Wesentliche ist nicht das Transportmittel an sich, sondern das, was das Transportmittel trägt und rüberbringt, von A nach B. Gott spricht zu uns. Und es ist wichtig, dass wir es verstehen und nicht nur einfach eben Hebräisch hören und damit dann nichts anfangen könnten. Weiter, und das bringt es immer mehr auf den Punkt, der menschliche Geist betet beim Sprachenreden. 14, Vers 14, dort heißt es, denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Aber mein Verstand ist fruchtleer. So betet mein Geist. Wer betet? Es gibt moderne Übersetzungen, die haben da eingefügt, so betet der Heilige Geist in mir. Und das ist bereits Textfälschung. Es kann dann sein, dass aber noch in der Fußnote dann steht, wörtlich mein Geist. Aber es gibt keine Stelle im Neuen Testament, auch nicht im Alten Testament, wo der Heilige Geist von einem Menschen genannt wird, mein Geist. Mein Gott, das gibt es, ja? Aber mein Geist, nie. Mein Geist ist dann der menschliche Geist, der nach Psalm 77, Vers 5 und 6, wozu fähig ist. Psalm 77, Vers 5. Ich gedachte meines Saitenspiels des Nachts, ich sann nach in meinem Herzen und es forschte mein Geist. Der Geist kann, des Menschen kann forschen, erkennen, verstehen. Darum durch unseren Geist können wir auch Gott erkennen und mit Gott Kontakt haben. Das haben die Tiere nicht. Und in Römer 8 heißt es, der Heilige Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Oder andere übersetzen, bezeugt mit unserem Geist. Aber es ist besser, bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Unser Geist, der menschliche Geist. Und er betet. Das zeigt also, dass der Sprachenredende war nicht ein Medium, in dem irgendwie etwas ablief, sondern er, sein Geist, ist produzierend. Genauso wie in 1. Mose 11, diese Menschen, die plötzlich neue Sprachen konnten, deren Geist hat gesprochen. Aber es war Gottes Werk, dass sie die Sprache sprechen konnten. So, und weiter, das haben wir eigentlich schon betont, nicht vom Sprechenden, sondern immer vom Zuhörer heißt es, er ist ein Barbar. Wenn jemand Sprache spricht und der zuhört, ist ein Barbar. So steht es in Vers 11. Also einer von einem ganz fremden Stamm, der mit dieser Sprache nichts anfangen kann. Also so wie ich unter den Tamilen. Und wir haben schon gesagt, er kann nicht Amen sagen, der andere. Er nimmt die Stellung des Unkundigen ein. Vers 14, Vers 16. Der Zuhörer ist unkundig, aber nicht der Sprechende ist unkundig. Und das ist eine schwere Verfälschung, wenn man sagt, der Sprechende selber weiß nicht, was er sagt. Und es kommt dazu, wir sind überhaupt verantwortlich für das, was wir sagen. Darauf komme ich noch ganz kurz zurück. Nächster Punkt. Die Frage, reden alle in Sprachen, legen alle aus, in 1. Korinther 12, Vers 30, diese Fragen verlangen eine verneinende Antwort. Und zwar kann man es grammatikalisch so erklären, diese Fragen haben die griechische Partikel me drin. Und wenn man eine Frage stellt auf Griechisch mit me, dann ist es eine rhetorische Frage, die mit nein beantwortet werden muss. Darum übersetzt man gut, reden etwa alle in Sprachen. Dieses etwa im Deutschen bewirkt das Gleiche. Reden etwa alle? Dann weiß man nicht, muss man antworten, nein. Ja, das ist also genau hier. Und das macht deutlich, nicht alle Christen hatten die Gabe der Sprachenrede. Das sage ich nur, weil das manchmal behauptet wird, alle Christen sollten diese Gabe haben. Nächster Punkt. Wir sind verantwortlich für all unsere Worte, die wir reden. Matthäus 12, Vers 36 und 37. Das ist also eine allgemeine Erklärung des Herrn Jesus. Ich sage euch aber, dass von jedem unnützen Worte, das irgend die Menschen reden werden, sie von demselben Rechenschaft geben werden am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Wir sind also verantwortlich für das, was wir sprechen, sagen, reden. Das kann vielleicht schon einen Schock geben, diese Stelle. Wir reden öfters mit unseren Kindern über diese Stelle. Aber das ist nicht nur bei den Kindern. Aber kann man sich dann vorstellen, dass der Heilige Geist uns etwas zu sprechen gibt, was wir gar nicht beherrschen? Wo wir letztlich gar nicht die Versicherung haben, dass wir das Richtige, das Gute sagen? Also, wenn wir verantwortlich sind für das, was wir reden, wenn man aber in Zungen spricht und nicht weiß, was man sagt, dann gibt man ja seine Verantwortung preis. Und damit auch etwas von der menschlichen Würde. Denn menschliche Würde ist gekoppelt an unsere Verantwortung. Ganz wichtig. Also der Verstand darf daher nicht ausgelöscht oder eingeschränkt werden. Das haben wir auch schon gesehen. Nepho, frei sein von geistiger und seelischer Trunkenheit. Und 1. Korinther 14, Vers 20 lehrt vielmehr, die Gläubigen sollen erwachsene, vollkommene, man kann übersetzen erwachsen oder vollkommen, am Verstand sein. 14, Vers 20. Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige. Am Verstand aber seid Erwachsene. Also da sehen wir, wie der Zeitgeist ganz dieser Belehrung entgegengeht. Heute leben wir in einer Anti-Verstandeswelt. Heute ist das Irrationale gesucht. Früher in der Aufklärung hat man betont, die Ratio, der Verstand, das ist ein und alles. Und das ist die oberste Instanz, die alles kontrollieren kann, auch die Bibel. Und damit ist dann die Bibelkritik mit ihrer ganzen Zersetzung gekommen. Und heute, nach so langer Zeit, seit der Aufklärung, hat man gemerkt, was man alles für Unsinn angestellt hat mit dieser Hure. Verstand. Luther hat sie ja als eine Hure bezeichnet. Die Vernunft des Menschen, die nicht Gottes Wort untertan ist. Und es ist interessant, in der Aufklärung, in der Französischen Revolution, hat man die Göttin der Vernunft in die Notre Dame gestellt. Und jeder damals wusste, was das für eine Frau war. Es war eine Prostituierte. Die haben das richtige Symbol getroffen. Der Verstand, der Gott nicht und seinem Wort nicht untertan ist, ist eine Hure. Aber heute geht man ins andere Gegenteil und löscht den Verstand, den Gott uns gegeben hat, ganz aus. Und da sind wir im Hinduismus, im Buddhismus und. Nein, Gott hat uns den Verstand gegeben und wir sollen Erwachsene sein am Verstand. Aber erwachsen sein heißt ja nicht, dass wir autoritär sein können. Autoritär ist man dann, wenn man keine Instanz über sich mehr anerkennt. Erwachsene müssen immer wissen, wir müssen Gott Rechenschaft ablegen. Darum sollen Erwachsene nicht autoritär, sondern autoritativ sein. Das ist der Unterschied. Die Nazis waren autoritär, aber Christen sollen autoritativ sein als Eltern, indem sie wissen, dass sie selber Gott gegenüber wieder Rechenschaft ablegen müssen. Erwachsene am Verstand. Und daraus folgen wir, der Mensch ist eine von Gott geschaffene Einheit von Geist, Seele und Leib. 1. Thessalonicher 5, 23. Kein Aspekt des Menschen darf verachtet und vernachlässigt werden. Der Geist, die Seele, der Körper ist von Gott und wir sagen als Christen 100% Ja zu Gottes Schöpfung. Und nun ein nächster Punkt zum Problem der Zungenredner heute. Die sich nicht verstehen, die nicht wissen, was sie sagen. Und zum Problem der heutigen Ausleger, die die Sprache gar nicht verstehen. Es gibt dann schon Zungenredner, die sagen, ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, diese Laute an sich, ich kann die Sprache so nicht, aber ich bekomme wieder eine Eingebung, was das bedeutet. Und die heutigen Ausleger machen das genau gleich. Es ist nicht so, dass sie plötzlich diese Sprache aktiv beherrschen und verstehen, die der andere spricht, sondern sie sagen, ich bekomme auch wieder eine Eingebung. Zum Beispiel Kenneth Hagin erklärt in einem Buch, wie man Auslegung praktizieren soll. Du musst einfach beginnen zu sprechen. Sprechen, laufen lassen. Und dann kommt's. Aber das erinnert mich mehr an die Beatles mit Let It Be. Ja, das war ein hinduistisches Lied, Let It Be. Lass es gehen, lass alles, begib dich in die Passivität, lass es strömen, laufen und dann whisper words of wisdom, flüstere Worte der Weisen, das sind die Mantras gemeint. Ja, das war 100% Hinduismus. Also diese Passivität, sich einfach gehen lassen und dann soll es kommen, das führt zur Medialität. Also das kann es nicht sein und das ist das Problem heute, aber wir haben jetzt ein ganz großes Problem anzugehen. Es gibt nämlich eine Stelle, die könnte alle Thesen umwerfen. Das ist 1. Korinther 14, Vers 14 und 15. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Aber mein Verstand ist fruchtleer. Was ist es nun? Ich will beten mit dem Geiste, aber ich will auch beten mit dem Verstande. Ich will Lob singen mit dem Geiste, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstande. Also, ich habe jetzt alte Elberfelder gelesen. In der Luther 1912 klingt es ein bisschen anders. Sehr interessant übrigens, wie es dort übersetzt ist. Hier heißt es doch klar, mein Verstand ist fruchtleer, also ist der Verstand ausgeschaltet. Nun, wir sollen die Bibel nicht lesen wie ein Roman, so flüssig und dann auf die Seite, sondern immer wieder und langsam lesen, genau lesen. Was könnte uns auffallen? Hier bildet der Ausdruck mein Geist und Verstand ein Gegensatzpaar. Ja, ist der Geist das Gegenteil von Verstand? Nein, der Geist des Menschen ist ja gerade der Aspekt des Menschen, der verstehen, erkennen, erforschen kann. Wie kann das ein Gegensatz sein? Nun, eine Grundregel für Bibelübersetzer. Man soll die Bibel, die Wörter so übersetzen, zunächst mal in der häufigsten Übersetzung, Bedeutung der Wörter. Also man soll nicht die Bibel übersetzen und immer die Ausnahmeübersetzungen, die auch noch möglich wären, setzen, sondern zuerst mal das, was allgemein gebräuchlich ist. Und dann, wenn das nicht funktioniert, dann muss man das Wortfeld genau untersuchen, was hat das Wort noch für andere Bedeutungen, und dann kann man plötzlich in gewissen Zusammenhängen eine besonders stimmige Übersetzung finden. Wir wissen ja, jedes Wort hat ja mehrere Bedeutungen. Das ist ganz normal, mit dem leben wir und müssen wir leben, sonst könnten wir gar nicht sprechen. Wenn wir nämlich für jede Bedeutungsnuance, die es gibt, ein anderes Wort hätten, dann müssten wir vielleicht 70.000, 80.000 Wörter haben fürs Neue Testament. Aber das Neue Testament ist geschrieben worden mit über 5.000 Wörtern. Das reicht. Nur so wenig Wörter muss man lernen, um das Neue Testament zu lesen auf Griechisch. Aber dann hätte man, wären 70.000, 80.000, hätten wir das Problem wie mit den chinesischen Zeichen, wo niemand alle diese Zeichen kann. Also, das gehört zur Natur der Sprache, die Vieldeutigkeit. Jetzt, was kann Nous, Verstand, auch sonst noch bedeuten? Ich habe das hier aufgeführt. Nous bedeutet Verstand, Gesinnung, aber auch Bedeutung von Wörtern. Der Nous eines Textes ist der Sinn, die Aussage eines Textes. Was bedeutet fruchtleer? Es bringt kein Produkt, etwas, das anderen etwas nützt. Ein Baum, der keine Frucht hat, bringt für die anderen, für die Menschen um den Baum herum keinen Nutzen. Also, keine Frucht bringen für andere. Wenn ich eine Sprache bete, so betet mein Geist. Aber meine Bedeutung, das, was ich aussagen will, bleibt fruchtleer. Und das steht genau im Zusammenhang des Kontextes. Nachher sagt Paulus, Vers 16, sonst der andere ist unkundig und er kann nicht Amen sagen. Vers 17, du betest wohl schön, aber der andere wird nicht erbaut. Sehen wir? Keine Frucht. Die Bedeutung dessen, was ich aussage, ist fruchtleer, bringt dem anderen nichts. Und so müssen wir das verstehen, dann geht der Text nämlich auf. Geist und Verstand sind keine Gegensatzpaare, aber es geht hier um im Geist beten, mit dem Geist, in einer fremden Sprache, und der Bedeutung. Also, es geht darum, ich will in Sprachen reden, sagt Paulus, jedoch möchte ich auch, dass man mich versteht. Und jetzt noch ein starkes Zusatzargument. Wenn es nämlich eindeutig in 1. Korinther 14 um die intellektuelle Verstandeskraft geht, dann braucht Paulus in 1. Korinther 14 interessanterweise ein anderes Wort. Das Wort Phren. In 14, Vers 20 würde man sehr gut erwarten können das Wort Nous. Aber er sagt, Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, Phren. Nicht das Nous, das er vorhin in einer anderen Bedeutung gebraucht hat, sondern an der Bosheit seid Unmündige am Verstande, am Phren, aber seid Erwachsene. Nun, wenn es richtiges und falsches Sprachenreden geben kann, und es gibt ja Zungenreden auch im Hinduismus, es gibt es auch in der Psychiatrie als Phänomen, und es gibt es im Spiritismus, es gibt es bei den Mormonen und so weiter. Also wir sind uns sicher alle einig, es gibt auch Falsches. Nun die Frage, Quellen falscher Sprachenrede. Hesekiel 13 spricht über falsche Propheten, die sprechen aus ihrem eigenen Herzen. Also es kann etwas von uns auskommen, das etwas Göttliches imitieren will, und das ist dann erlogen. Es kann aber auch entstehen durch Einbildung, durch seelische Überspanntheit. Das ist ein bekanntes psychiatrisches Phänomen. Also dass jemand in einer ganz überspannten Situation plötzlich beginnt zu lallen, das wirkt wie ein Ventil. Dann eine weitere Möglichkeit ist dämonisch. Denn Dämonen können auch Wunder wirken. Die Frage ist, ist dämonischer Einfluss überhaupt möglich bei Gläubigen? Matthäus 16, Vers 16 und 23. Petrus bekennt, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und kurz nachher sagt der gleiche Petrus zu Jesus, er soll nicht ans Kreuz gehen. Und der Herr Jesus sagt vorher, das Bekenntnis, das hat mein Vater im Himmel dir geoffenbart. Und nachher sagt er, gehe hinter mich, Satan. Das zeigt also, dass wir alle Gläubigen sind in diesem Spannungsfeld, dass wir unter der Kraft Gottes stehen, des Vaters, aber auch dämonischen, teuflischen Einfluss ausgesetzt sind. Epheser 4, Vers 27. Ein Brief, der sich ausdrücklich an die Heiligen richtet, in Ephesus, sagt, gebet keinen Raum dem Teufel. 2. Korinther 11, Vers 4, sagt Paulus zu der Gemeinde in Korinth, wenn sie einen anderen Geist empfangen würden, so würden sie das akzeptieren. Also interessant, er spricht dort über einen anderen Jesus, ein anderes Evangelium, ein anderer Geist. Und sagt, kein Problem für die Korinther. Zu ihrer Beschämung sagt er das. Nun, Sprachenrede wozu? Wir haben gesehen, die ursprünglichste Bedeutung war ein Zeugnis für das ungläubige Israel. So war es angekündigt in Jesaja, so erklärt in 1. Korinther 14, 21. Und gerade in 1. Korinther 14, ab Vers 21 wird erklärt, Vers 22, es ist ein Zeichen für die Ungläubigen. Ein Zeichen ist immer ein Hinweis auf etwas anderes. Wenn es dort so ein Zeichen hat, grün, für Notausgang, dann muss man dann, wenn es jetzt brennen würde, heute Nachmittag nicht dort beim Grünen durch, sondern ein paar Zentimeter tiefer. Denn das ist nur ein Zeichen. Das Zeichen weist auf eine andere Ebene hin, ist nicht die Sache selbst. Nun, Gott wollte mit diesem Zeichen Israel zeigen, jetzt geht Gottes Wort zu allen Völkern. Gottes Wort soll nun in allen Sprachen verkündigt werden. Und das war etwas ganz Neues. Bis 1800 war man allerdings sehr faul. Die Bibel war erst in etwa 70 Sprachen übersetzt. Aber dann kam die Erweckungszeit im letzten Jahrhundert in Europa und Amerika. 1830 waren es bereits 156 Sprachen. Gewaltig, der Aufbruch. Es geht in der Kirchengeschichte nicht nur immer alles abwärts, das stimmt nicht. Innerhalb von 30 Jahren haben die so viel gearbeitet und noch mehr, als was man in 1800 Jahren an Weltmission gemacht hat. 1999 sind es jetzt über 2100 Sprachen. Und es gibt evangelische Botschaften und Kassetten und Platten für Eingeborenenstämme und so weiter in über 4800, Sie können es korrigieren, das ist eine falsche Zahl, 4800 Sprachen und Dialekte. Und das ist eine Arbeit, die heute getan wird, ohne das Wunder der Sprachenrede, Zungenrede, sondern harte Pionierarbeit. Für das Neue Testament in einer eingeborenen Sprache muss man also rechnen mit 15 Jahren harter Arbeit. Die Sprache muss erfasst werden, eine Grammatik muss geschaffen werden, dann Übersetzung begonnen werden. 15 Jahre muss man heute einsetzen. Das ist eigentlich wenig. Früher hat man viel mehr gebraucht. Aber heute durch die Technik, die besonders die Wycliffe-Übersetzung, Übersetzer weitergeben, sprachwissenschaftlich, ist heute jeder Durchschnittsbegabte in der Lage, eine solche Arbeit zu tun. Man braucht keine Matura, kein Abitur, kein Hochschulstudium. Ein Durchschnittsbegabter kann diese Wycliffe-Kurse besuchen und ist in der Lage, in einer eingeborenen Sprache, in der es noch nichts Schriftliches gibt, ihnen ein Alphabet zu geben, die Sprache zu erfassen, die Bibel ins Neue das Neue Testament zu übersetzen in 15 Jahren. Also auf. An die Arbeit. Gott hätte doch bewirken können, dass man das alles durch ein Wunder tun könnte. Er kann es doch. Und hat es gezeigt, dass er es kann. Und warum hat er es nicht getan? Das ist seine Souveränität. Er wollte, dass wir arbeiten müssen. Aber das Zeichen hat ganz klar gezeigt, jetzt kommt eine neue Zeit mit Pfingsten, jetzt geht die Botschaft zu allen Völkern. Aber die Israelis wissen das in der Zwischenzeit, die Juden, dass die Bibel so übersetzt worden ist. Nun, wir müssen in 5 Minuten durchkommen. Ich verweise noch ganz kurz, der nächste Punkt, die Sprachenrede sollte abklingen. In 1. Korinther 13, 8 bis 13 heißt es von Gaben, die werden hinweggetan werden. Katargeo, ein starkes Wort, vernichten, abschaffen, zunichte machen, herabmachen, weist hin auf ein plötzliches, unmittelbares Beseitigen. Bei der Sprache heißt es, die Sprachen werden aufhören und dort steht das Wort Pauo, abklingen. In Apostelgeschichte 20, 1 bedeutet es, das Abklingen, das sich beruhigen, eines Volkstumultes in Ephesus, wo sie 2 Stunden in Ekstase geschrien haben. Das weist darauf hin, die Sprache wird nicht plötzlich weggetan werden, wie viele Sprachen bei der Entrückung, wenn der Herr kommt, sondern irgendwann mal abklingen. Wann wird nicht gesagt. Aber was man ableiten könnte daraus ist, es geht nicht bis zur Entrückung. Interessant sind die Zeugnisse aus der Kirchengeschichte, bei Augustin, Chrysostomus, Isidor von Pelusium, Isidor von Sevilla, die sagen, warum haben wir heute diese Wunder und diese Zeichen nicht mehr, wie früher? Also diese sogenannten Kirchenväter wundern sich, warum man das nicht mehr so hat, wie in der Zeit der. Und dann verschiedene Antworten. Nun, die Antworten sind interessant, aber das Phänomen ist noch interessanter. Offensichtlich haben sie sich Gedanken machen müssen, warum haben wir nicht mehr das Gleiche wie früher? Irgendetwas ist da geschehen. Dann, ich komme zum letzten Punkt. Bemerkungen zu einzelnen Versen in 1. Korinther 14. Vers 13. Ich lese zuerst ohne Erklärung. Darum, wer in einer Sprache redet, bete, auf dass er es auslege. Jetzt könnte man denken, aha, der Sprachenredende versteht nicht, was er sagt. Er muss also speziell noch die Gabe der Auslegung bekommen, damit er dann auch verstehen kann. Er soll quasi um die Gabe der Auslegung beten. Jetzt ist es aber so, der Befehl bete, hier ist im Griechischen ein Präsenzbefehl. Es gibt auf Griechisch zum Beispiel Auristbefehl, der sagt, tu das. Das ist quasi, mach das jetzt ein für alle Mal. Wenn es ein Präsenzbefehl ist, dann bedeutet das zum Beispiel immer wieder. Und das ist genau so. Also der Sinn ist der. Darum, wer Präsenz immer wieder in einer Sprache redet, bete immer wieder, auf dass er immer wieder auslege. Also es geht gar nicht darum, dass hier um eine Gabe gebeten wird, die man dann hat, sondern dass der Sprachenredende soll immer wieder um die Hilfe bitten, dass er das dann auch gut rüberbringt, den anderen verständlich macht, was er jetzt gesagt hat. Dann Vers 14, das haben wir besprochen, mit der Erklärung nochmals. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, also der menschliche Geist. Aber mein Verstand, nun besser, meine Bedeutung, das, was ich sagen will, ist fruchtleer. Das heißt, nützt dem anderen nichts. Vers 15. Was ist es nun? Ich will beten mit dem Geiste, Pneuma, aber ich will auch beten mit dem Verstande. Jetzt hier mit der Bedeutung. Also nous, das heißt so, dass andere den Sinn verstehen. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit der Bedeutung. Ich will auch eben diese Gabe einsetzen, dass andere einen Nutzen haben davon. Vers 19, aber in der Versammlung will ich lieber 5 Worte reden mit meinem Verstand, besser mit meiner Bedeutung. Also mit der Bedeutung, die rüberkommt von dem, was ich sage. Auf dass ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Sprache. Also 5 Wörter, verständlich, ist mehr wert als 10.000 Wörter, unverständlich. Was kann man da sagen in der Gemeinde mit 5 Wörtern? Bleibt nicht mehr viel übrig. Muss man also nicht eine Stunde predigen, sondern man kann zum Beispiel sagen, aber im richtigen Moment, der Herr ist mein Hirte. Nur 5 Wörter. Es ist unwahrscheinlich, was das bedeutet. Und dann Vers 20 folgt gerade auf das, was wir gesehen haben. Brüder, werdet nicht Kinder am Verstande. Und da ist nun das Wort Frähen. Um zu zeigen, jetzt geht es um etwas anderes. Ein anderes Wort als im vorhergehenden Vers. Sondern seid an der Bosheit Unmündige. Am Verstand frähen, wieder nicht nus, wie im vorhergehenden Vers. Aber seid Erwachsene. Ja, wir sind am Ende der Zeit.